Karfreitag-Gottesdienst, Passionsgottesdienst ist im Grunde genommen ein Erlösungsgottesdienst. Die Frage der Erlösung wurde von der Menschheit schon immer gestellt. Und die jüdisch-christliche Tradition, die hat ihre Entwicklung. Seit Mose wurde immer wieder angekündigt, Gott wird eines Tages einen Erlöser in die Welt senden. Mit den Propheten nimmt das noch mehr alles an Schärfe an und wird deutlicher. Und es wird gesagt, der Erlöser, der Gesalbte, der Messias Gottes kommt in diese Welt, um der Menschheit Heil zu bringen. Und sicherlich bilden die Menschen sich auch Bilder und Vorstellungen, wie das sein wird. König, Gesalbte, etwas Imposantes, Großartiges. Jesaja, der Prophet, mit dem wir Christen sehr viel was anfangen können, auch Jesus selbst knüpft bei seiner Antrittsrede an die Verheißungen von Jesaja an. Jesaja schaut auf seine Weise in die Zukunft und prophezeit von diesem Erlöser, gesalbten Messias, Folgendes. Und das passt jetzt zu diesem Gottesdienst, dass wir miteinander diese Worte gemeinsam beten, in Form von einem Wechselgebet. Dafür habe ich uns Bücher austeilen lassen. Wir schlagen Nummer 566, also nach allen Liedern ganz hinten, kurz vor dem Inhaltsverzeichnis, also dazwischen, 566. Und wer kann, wir erheben uns wieder und werden diesen Text aus dem Buch Jesaja aus zwei Kapiteln zusammengestellt in Form von Wechselgebet beten. Ich bete die Strophen, die links eingeordnet sind, und ihr, die nach rechts ausweichen. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Das ist vielleicht auch ein Hinweis zu den vielen Fragen, die wir uns in der Passionszeit stellen. Warum, weswegen, wieso eben auf diese Weise? Ich habe die Predigt überschrieben: Sterben, um zu leben. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich den berühmten Leonardo da Vinci. Klar, das ist schlechthin der Genie, der Mann der Renaissance. Renaissance, das ist so eine Epoche, die zwischen Mittelalter und Neuzeit steht, vom 14. bis 16. halb 17. Jahrhundert. Und die Hauptgedanken waren, dass man nach dem bisschen dunklen Mittelalter, sehr geprägt durch die in der Zeit ziemlich verkommene katholische Kirche, Sehnsucht hatte nach Zurückgreifen zu den Wurzeln, die in der griechisch-römischen Zeit sich ausgebreitet haben. In der Philosophie, in der Literatur, in der Kunst. Und so hat man dazu tendiert, auch in puncto Architektur und Darstellung mehr klare Linien zu ziehen, einfachere Linien zu ziehen und auch so in puncto der Literatur die Dinge etwas klarer und prägnanter zu formulieren. Die Renaissance, eine spannende Zeit. Und Leonardo da Vinci war in dieser Zeit die prägende Persönlichkeit. Seine intellektuellen Fähigkeiten führten zu Fortschritten in zahlreichen Bereichen des Wissens und der Künste. Und wir profitieren alle davon bis heute. Und dennoch schrieb dieser Genie über sein Leben ganz interessante Gedanken. Man könnte denken, ein Mensch, der so viel studiert hat, der so viel auch verstanden hat und auch nach außen gegeben hat, als bleibende Werte, hat viel begriffen von der Fülle, von der Weite, von der Schönheit des Lebens, von dem, was so richtig atemberaubend wirkt. Aber er schreibt in seinen Memoiren Folgendes: Diese elenden Tage von uns, diese elenden Tage von uns, damit meinte er die Tage unseres Lebens auf dieser Welt. Und er beklagte, dass wir sterben, ohne im Gedächtnis der Menschen eine Erinnerung an uns selbst zu hinterlassen. Elende Tage und spurlos verschwunden. Dabei ist er im Nachhinein gesehen überhaupt nicht spurlos verschwunden. Ihm gebührt ein großer Name. Und dann schreibt er noch in seinen Memoiren: Während ich dachte, ich würde lernen, wie man lebt, lernte ich, wie man stirbt. Lernte ich bei all dem Suchen, Forschen, Fragen, Erfinden und Weitergeben, lernte ich, wie man stirbt. Und dieser Mann, Leonardo da Vinci, war der Wahrheit näher, als ihm vielleicht bewusst war. Zu lernen, wie man stirbt, ist der Weg zum Leben irgendwo. Deswegen heißt dieser Predigt für mich heute Sterben, um zu leben. Wir schauen auf Jesus Christus, als er am Palmsonntag einzieht in Jerusalem und bevor er dann später zum Kreuz geht, formuliert er folgende Gedanken in Johannes 12. Jürgen hat für uns tolle Folien vorbereitet. Jesus sagt: Die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Jetzt soll der Menschensohn, der bewundert wurde, dem so viele Menschen folgen, es ist die Palmsonntagsszene, die Menge jubelt, ganze Herrlichkeit zeigen. Er hat schon bis dahin viel Herrlichkeit gezeigt. Diese Antworten auf Fragen, dieses Eingreifen in die unweglose Situation, Menschen heil machen, Dämonen austreiben, die Schriftgelehrten des Besseren zu belehren. Viel Herrlichkeit schon, hat schon gezeigt. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und dann kommen diese Worte, diese ernüchternden Worte, die mit Leonardo da Vinci ziemlich gut korrespondieren. Ich sage euch die Wahrheit, sagte Jesus. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. Bleibt einfach nur das Korn. So wie ein Stein vielleicht irgendwo liegt auf der Straße, ist nur ein Stein, so ist auch dieses Weizenkorn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst darin stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Was für ein Wort und was für ein Bild. Sehr provokativ, kann man sagen. Für jedes Denken, für jeden klaren Verstand, für Menschen, die sich mit dem Glauben und mit Christentum intellektuell auseinandersetzen, ist es eine Provokation, eine starke Herausforderung, diese Worte anzunehmen und ihnen auch stattzugeben. Das ist so. Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit. Die sind Wahrheit. Aber auch sehr interessantes Bild an sich. Lina wird im Frühling ziemlich unruhig und schafft herbei Pflanzenerde und findet wieder irgendwo aus irgendwelchen Ecken und Schenken viele verschiedene Tomatensamen. Und dann stehen auf unseren Fensterbänken solche Erscheinungen, verschiedene Schachteln mit Erde. Und irgendwann merke ich, es keimt, daraus kommen kleine, zarte Pflänzchen hervor. Mit der Zeit wird es immer mehr davon und immer sichtbarer. Die Pflanzen entwickeln sich und werden richtig größer und irgendwann im Garten tragen sie auch schöne Früchte, Tomaten, die wir auch gerne essen. Ein schönes, interessantes Bild für Samen, die sie irgendwo in den Schränken ausgerammt und dann einfach in die Erde steckt und plötzlich entsteht was daraus. Biologisch, wissenschaftlich, aber auch einfach so fürs pure Auge. Faszinierend, sehr interessant. Denn auf diese Weise und nur auf diese Weise kommt jeder Same zu seiner Bestimmung überhaupt. Ein Same ist dafür nicht gedacht, irgendwo in einem Schrank zu liegen oder in einem Regal oder wo auch immer. Ein Same ist dafür da, dass es zu seiner Bestimmung gebracht wird, dass es seine Bestimmung realisieren kann, dass es zur Entfaltung seiner Bestimmung kommen kann. Und so kommt Jesus hier auf die Rede von seiner ganzen Herrlichkeit. Viel schon gezeigt, viel schon erleben lassen. Und jetzt geht es um das Eigentliche. Vielleicht um dieses I-Pünktchen. Die ganze Herrlichkeit. Und an dieser Stelle wird es richtig schwierig mit dem Christentum. Bis dahin war es alles okay. Dämonen austreiben, heilen, gute Antworten geben, gute Tipps geben, einfach helfen. Das ist irgendwo in jeder Religion mehr oder weniger dabei. Und auch bei vielen Menschen, die einfach nur gut meinen und gut leben möchten, die suchen auch sowas zu tun. Das ist normal. Wir möchten als Menschen gut sein. Und wenn jemand ein bisschen herausragender ist, weil er von der Natur her so begabt ist oder weil er vom Elternhaus so viel mitgenommen hat, dass er so viel geben kann oder durch die Bildung erlangt hat. Aber dieser Sohn Gottes, dieser Menschensohn sagt, es gibt noch einen Punkt, auf den es ankommt. Und da fragt sich jeder von uns zur Passionszeit, aber auch generell, wozu das Ganze im Christentum mit Leid, Blut, Schmerz, Tod und das nicht eines Menschen nur, sondern Gottes. Gott selbst nimmt das Ganze auf sich in seinem Sohn. Wozu das Ganze? Könnte doch ganz anders gehen. Ich möchte das ein bisschen so erklären, warum das Christentum eben mit diesem Leiden des Sohnes Gottes verbunden ist und nicht anders. Jesaja hat das schon ziemlich deutlich ausgesprochen. 2 Kapitel spricht er von dem Knecht Gottes, von dem leidenden Gerechten Gottes. In einer Sprache, die einzigartig ist, die einem das Herz zerreißt. Ich denke, dass diese Frage sich auf diese Weise beantworten lässt. Wozu das Ganze? Wir Menschen möchten gerne korrekt leben, richtig leben, wie ich vorhin gesagt habe. Jeder möchte gerne und kann auch viel Gutes bewirken. Wir möchten gerne korrekt leben voreinander und vor Gott, aber wir schaffen das so nicht. Wir machen uns immer wieder schuldig. Wir versagen immer wieder auf unterschiedlichste Weise. Und zwar auf allen Registern unseres Lebens und auf allen Registern der Ethik. Und das ganze Alte Testament ist eigentlich ein Berichtbuch eben über diese Problematik. Diese Problematik wird richtig sehr stark thematisiert, dass die Menschen sollen, müssen, möchten, aber nicht können. Und ständig scheitern, nicht nur gegenüber Gott, sondern auch gegenüber sich selbst. Gegenüber auch dem, was logisch ist. Kurz gesagt, wir suchen unsere innenweltlichen Probleme auf Kosten der anderen zu lösen. Wir möchten, dass es gut geht, dass es dies und jenes gelingt, aber meistens auf Kosten der anderen. Und unser Ego steht immer im Vordergrund. Und so kommen immer diese Gedanken und Vorgehensweisen, die oft mit Lüge verbunden sind, oft mit Gewalt, mit Krieg, Blut und Tod. So spricht man von einer finsteren Welt, in der die innenweltlichen Probleme am Ende nicht lösbar sind. Weil jeder möchte Gutes tun, aber am Ende auf Kosten der anderen. Wie sollte Gott es da eigentlich an die Sache herangehen, an die Problematik der nicht erlösten Welt? Wie sollte Gott eigentlich die Welt erlösen, wenn es am Ende darum geht, dass in uns Menschen selbst das Problem drin steckt, nämlich die Sünde, die Abkehr von Gott. Sünde heißt Zielverfehlung. Wir haben von Anfang an daneben gehauen und das bleibt einfach so die ganze Zeit, dass wir einfach nicht schaffen, das Ziel zu treffen, dass wir wirklich korrekt und gut sind und das, was wir leben und produzieren, wirklich gut ist. Das Problem der Nichterlösung steckt in uns selbst, nämlich in Form von Sünde in uns Menschen. Und so, wenn Gott diese Welt erlösen möchte, bleibt ihm auch nichts anderes übrig, als diesen bitteren Weg zu wählen und diesen bitteren Weg zu gehen, ihn durchzuleiden und all unser Versagen konsequent durchzutragen. Nur so kann Gott da herankommen, wo unser Grundproblem steckt, in die Sünde hinein. Alles andere drumherum reden und wollen und versuchen und immer wieder neu definieren und diskutieren, was der Grund und das Problem ist, ob das der Böse ist oder das Böse ist oder das weiß ich was, das hilft uns nicht weiter. Und so macht sich Gott konsequent auf den Weg und geht konsequent an die Sünde ran, an den Kern unserer Problematik, weil wir in uns verstellt sind durch unsere falsche Entscheidung, ohne Gott zu leben. Da sind wir verfehlt schon praktisch. Und deswegen sind auch unsere Gedanken und Handlungen am Ende auch so oder so im Resultat die Zielverfehlung. Und so geht Gott eben diesen einen Weg. Ihm bleibt es eigentlich, wenn er echter Gott ist, nichts übrig. Aber er ist echt. Und er ist eine wahre Liebe, echte Liebe. Deswegen scheut er sich davor auch nicht. Er geht diesen Weg. Und nur das kann uns stoppen, nur das kann uns tief berühren, nur das, wie er geht und dass er geht, kann uns erleuchten, zum Umdenken bringen und zu einem anderen Lebensstil bewegen. Alles andere hilft bekanntlich nicht. Wir können lange warten auf einen guten König, auf einen gerechten König. Wir können lange warten auf die Partei, die die richtige Politik macht und unsere Stimme kostbar in die Wahlurne hineinlegen. Wir können lange neue Ideologien kreieren und denken, dadurch wird die Menschheit besser und endlich mal kommen sie auf den richtigen Weg. Wir können unendlich an uns selbst arbeiten und uns selbst optimieren, nur das ändert das Problem an sich nicht. Die Sünde steckt in uns drin und sie führt bekanntlich zum Tod und wirkt in ihren Konsequenzen auch eben das, was tödlich ist, was anderen nicht gut bekommt. Und Gott hat eben seinerseits durch seine Entscheidung, diesen Weg zu gehen, eben diesen nicht anderen, das Unmögliche geleistet. Er hat die Forderung nach Korrektsein erfüllt, wie Jesus gelebt hat. Von ihm wird gesagt, er lebte ohne Sünden. An ihm haftet keine Schuld. Und so ist dieses Paradox auch zu verstehen, der Gerechte stirbt für die Schuld der anderen. Und er hat auch die Konsequenzen von Schuld, vom Nicht-Korrekt-Sein ertragen. Auch wenn es ihm sehr zu schaffen machte. Jesus hat schon sich auseinandergesetzt, ob es sein muss oder nicht, ans Kreuz zu gehen. Dieses Leid, diese Schmerzen, diese Schwere, diese Finsternis, die vor ihm stand, es hat ihm zu schaffen gemacht. Aber er hat es durchgetragen und ertragen. Und nur dadurch eröffnet Gott uns eine neue Perspektive. Und wer auf ihn schaut, wer an ihn glaubt, dass er der Erlöser Gottes ist, und zwar der, wie er eben kommt, nicht so, wie wir uns ihn vorgestellt haben, oder wie es uns imponieren würde, oder wie es uns bewegen würde, ihm zu folgen. So, wie er eben gekommen ist, mit dieser Grundproblematik und mit dieser Zielerlösung der Grundproblematik. So ist er gekommen. Und an solchen Gott zu glauben und solchen Gott zu vertrauen, ist der einzige Weg, wie man weiterkommt. Dann können wir anfangen, neu zu denken, und dann können wir auch davon ausgehen, dass wir anfangen, neu zu handeln. Und mit dem, was wir tun, was von uns ausgeht, entstehen auch ganz neue Situationen. Und da spricht man von dem Reich Gottes an der Stelle. Ja, wir werden eben innerlich neu. Und Jesus knüpft in seinem Wort eben es an sich selbst. Er spricht von seinem Tod, wie er jetzt sterben wird. Der Samen, der in die Erde kommt. Aber er erweitert diesen Gedanken auch auf uns alle, die ihm zuhören, die seine Worte lesen oder verinnerlichen und ihnen vertrauen. Da heißt es, wer sein Leben liebt, wer nur bei dem bleibt, was eben so, naja, zählt, was man so gerne nach außen darstellen möchte, was man denkt, das ist das Wahre, der verfehlt das. Während jeder, der sein Leben in dieser Welt hasst, sagt sogar Luther, und das ist nicht falsch übersetzt, hasst, heißt aber nicht hassen im Sinne von verflucht sei oder so. Das heißt also, wer das so einordnet, dass es weniger wichtig ist als das wahre Leben, was Gott uns vorgedacht hat, da liegt man richtig. Das ist der Weg, der in das ewige Leben führt. Sich zu entscheiden für den Weg, den Gott in Jesus Christus gegangen ist und mit Jesus Christus zu uns kommt und uns ansprechen möchte, damit wir uns ihm anvertrauen. Und der Apostel Paulus schreibt dazu in seinem Römerbrief, dass er mit Christus, mit diesem Messias Gottes, sich in der Taufe, in seinen Tod hineinbegraben weiß. Er stirbt bildlich mit Jesus, der Sünde, der Schuld, dem alten Leben, dem an sich selbst, an dem Ego, an den Mustern und Formen dieser Welt festzuhalten, dem stirbt er durch die Taufe, indem er sich entscheidet, Jesus anzugehören und mit ihm ganz verbunden zu sein. Begraben sein in den Tod Jesu, um durch den Glauben an ihn aufzuerstehen, wie Jesus auferstanden ist zum neuen Leben und eben zum herrlichen Leben. Weil das ist wirklich ein anderes Leben. Weil innerlich wird alles anders. Man wird verändert, verwandelt und bekommt eine neue Gesinnung. Denn wenn wir in einem Tod wie in seinem mit ihm vereint waren, werden wir sicherlich auch in einer Auferstehung mit seiner vereint sein. So die Argumentation von dem Apostel Paulus. Und ihr merkt, hier kommt auch das Wort der Wiedergeburt, der Renaissance. Diese Epoche, 14. bis 16. Jahrhundert, die Renaissance-Epoche, das ist die sogenannte Wiedergeburt-Epoche. Man hat wieder entdeckt und aufgegriffen die alten Werte von griechisch-römischen Welt. Wir dürfen von der Wiedergeburt profitieren, die in uns sich vollzieht. Durch den Glauben an Jesus Christus. Sein Heiliger Geist kommt in uns hinein, sein Licht und diese Hoffnung mit dieser Perspektive, dass wir nicht mehr der alten Welt zugehörig sind, nicht mehr die Sünde regiert unser Leben, wir sind nicht mehr diesem Kern ganz fest angebunden, sondern wir sind befreit, um ein neues Leben zu leben. Inwendig und selbstverständlich auch auswendig, nach außen zu den Menschen. Das ist diese Bedeutung der Renaissance, dass unser Leben bekommt Konturen und Formen und Linien, die wirklich von Gott her rühren. Und so wie das die Künstler der Renaissancezeit versucht haben, auch architektonisch und künstlerisch darzustellen, dass sie an die alten Werte zurückgreifen, so wird auch unser Leben Linien und Formen zu haben, die dem Reich Gottes entsprechen, dem, was Jesus angeregt hat, in uns hineingepflanzt hat und durch uns in diese Welt eigentlich fortsetzen möchte. Das ist der Weg, den der Vater mit ihm angefangen hat und der auch durch uns geht und mit uns weiter in diese Zeit und in die Generationen und in die weiteren Zeiten. Und so zu sterben, um zu leben, ist es wirklich ein großer Gewinn, sagt Paulus. Und das möchte er gerne uns auch so sagen. Jesus ist gestorben und hat viel gewonnen. Die wahre Herrlichkeit, indem die richtige Liebe uns vor Augen geführt hat und selber auch auferstanden ist und sitzt beim Vater. Das ist eine wahre, ganze Herrlichkeit und die gilt auch uns. Menschen heute von Menschen gesehen als diejenigen, die zu ihm gehören, Menschen, deren Leben strahlt, gute Früchte trägt und eines Tages sagt Jesus, seid ihr bei mir. Der Vater wird euch ehren. Sterben heute seinem eigenen Ego, seinen eigenen Gepflogenheiten, den Dingen dieser Welt, um zu gewinnen und um zu leben. Lasst uns jetzt miteinander, wenn wir das Abendmahl feiern, das nochmal so richtig für uns verstärkt in Anspruch nehmen, als Ermutigung, als Zuspruch, vielleicht als Wiederanknüpfung an dem, was wir bis jetzt so gelebt haben, vielleicht in dieser Zeit ein bisschen die Linie verloren haben oder vielleicht den Blick dazu verloren haben. Manchmal macht das Leben mit uns was. In der Passionszeit, in einem Karfreitag-Gottesdienst kann man das nochmal für sich aufnehmen, erneuern und mutig und konsequent weiterleben. Es lohnt sich, zu sterben, um zu leben. Mit dem, der für uns gestorben ist, damit es möglich wird. Lass uns miteinander jetzt das Abendmahl feiern.